Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt von MM Warburg & Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
Herr Kluth, ich musste ein bisschen schmunzeln. Wenn ich nämlich Interviews vorbereite, wie auch dieses, dann sehe ich ganz gern mal in unserem Börsenradio-Archiv nach, worüber wir uns zuletzt unterhalten haben. Sie sind ja regelmäßig Gast bei uns im Börsenradio, aber unser letztes Gespräch, das war im August, und da musste ich ziemlich überrascht feststellen, dass der DAX im August 800 Punkte gut gemacht hatte und die 16.000 Punkte ansteuert, und irgendwie macht er das ja gerade auch. Was ist das jetzt für ein Zeichen eigentlich?
Ja, ein Zeichen dafür, dass wir ja in den letzten Monaten gar nicht so recht vom Fleck gekommen sind. Gerade die deutschen Aktien haben sich vergleichsweise schwer getan. Wir haben zwar, glaube ich, insgesamt ja ein erfreuliches Börsenjahr 2021 hinter uns, und das gilt letztendlich auch für den deutschen Aktienmarkt mit einem Plus von immerhin ja fast 16%. Aber man sieht eben auch, dass wir so seit den Sommermonaten, eigentlich so seit Mai kann man schon sagen, gar nicht mehr so richtig uns von der Stelle bewegt haben. Es ging mal ein paar Punkte nach oben, dann waren wir mal bei 16.000, auch mal ein bisschen über 16.000 Punkten. Dann kamen wieder neue Rückschläge, erinnern wir uns daran, Sorgen um China, um die Immobilienkonzerne, neue Virusvarianten, enttäuschende Konjunkturnachrichten, das Thema Zinsen. Das hat letztendlich dann irgendwie dazu geführt, dass wir uns ja jetzt wieder bei 16.000 treffen und mal gucken, wenn wir das nächste Gespräch haben, wo wir dann stehen, ob wir dann wieder bei einem DAX von 16.000 uns unterhalten und sagen müssen, naja, außer Spesen nichts gewesen vielleicht. Ne?
Oder interessante Gespräche waren es dann zumindest. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie damals gesagt haben? Also Sie waren sehr präzise und sehr treffend mit Ihrer Prognose gewesen. Sie sagten, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen gut aus, Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen, die Ausblicke, sagten Sie, sind ja viel zu konservativ. Gilt das möglicherweise jetzt auch? Also rückblickend für das Gesamtjahr 2021?
Also rückblickend für das Gesamtjahr 2021 kann man da, glaube ich, an diese Aussagen einen Haken machen. Gut, vielleicht so nochmal auch ein bisschen differenziert. Die Situation in Deutschland war jetzt schon so, dass 2021 konjunkturell eigentlich eher enttäuscht hat. Da hatten wir da mehr erwartet von einer wirtschaftlichen Entwicklung. Da ist man schon so ein bisschen ausgebremst worden durch die Lieferkettenproblematik, durch fehlende Halbleiter, eine schwache Automobilproduktion etc. Aber ich sage mal, für viele andere Volkswirtschaften und insbesondere auch für die Weltwirtschaft war 2021 tatsächlich ökonomisch gesehen ein sehr, sehr gutes Jahr. Und für die Unternehmensgewinne gilt das letztendlich auch. Auch für die DAX-Unternehmen beispielsweise, die sich auch sehr, sehr gut entwickelt haben, die also auch ihre Gewinne steigern konnten, ihre Margen zum Teil deutlich verbessert haben. Also insofern, das passte schon. Insofern kann man auch sagen, ich sag mal, haben die meisten Aktienmärkte, ich sag mal, ausgehend von unserem damaligen Gespräch im August dann ja auch noch weiter zulegen können. Aber wie gesagt, der DAX gehörte da nicht unbedingt dazu.
Wenn Sie jetzt den Blick nach vorne werfen auf das Jahr 2022, was erwarten Sie da von diesem Jahr? Vielleicht zunächst einmal Fokus auf das Thema Wirtschaft. Haben wir Peak-Wachstum vielleicht schon gesehen?
Ja und nein. Also ich glaube schon, dass wir in vielen Ländern in diesem Jahr niedrigere und etwas geringere Wachstumsraten haben werden, als das 2021 der Fall gewesen ist. Das sollte aber auch niemanden überraschen. 2021 war halt so ein typisches Nachhol- und Aufholjahr. Das Jahr nach der Pandemie oder nach dem Ausbruch der Pandemie, wo wir ja halt auch einen extrem starken wirtschaftlichen Einbruch zu verzeichnen hatten. Und insofern war das dann in vielen Ländern im letzten Jahr eben die Gegenbewegung, die zu überdurchschnittlich hohen Wachstumsraten geführt hat. Also die Weltwirtschaft ist fast um 6% gewachsen, einzelne Länder sogar noch einen Ticken stärker. Also insofern, das wird sich jetzt nicht so ohne weiteres wiederholen lassen. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, wird auch das Jahr 2022 noch ein überdurchschnittlich gutes Wachstumsjahr sein. Also die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr nochmal um etwa 4% zulegen können. Und das ist eben verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt dann eben doch nochmal ein ausgezeichneter Wert. Für bestimmte Volkswirtschaften, und da würde ich Deutschland zurechnen, da gilt diese Peak-Growth-These wahrscheinlich nicht, weil da war eben, wie gesagt, 21 eher enttäuschend. Und wenn man unterstellt, dass sich die Rahmenbedingungen dann in diesem Jahr vielleicht sukzessive dann doch verbessern, sprich normalisieren, dann müsste eigentlich die deutsche Volkswirtschaft dieses Nachholpotenzial dann in diesem Jahr eigentlich heben können. Und dementsprechend würde das dann bedeuten können, dass das wirtschaftliche Wachstum vielleicht bei 4% in diesem Jahr liegt und nicht nur bei 2,5 oder knapp 3%, wie das im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist.
Wie sieht es aus mit den anderen Baustellen? Inflation, Zinsen, was machen diese Gespenster?
Ja, das sind tatsächlich Großbaustellen und das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet. Das habe ich im August auch nicht als so langfristiges Problem gesehen. Ich sage mal, eigentlich waren alle Volkswirte mich eingeschlossen der Ansicht, dass wir spätestens so im Herbst oder im November vielleicht den Höhepunkt der Inflationsraten sehen würden. Jetzt haben wir aber schon Dezemberdaten bekommen und leider muss man feststellen, naja, also die Inflation macht uns nicht den Gefallen, hier schon den Rückzug anzutreten. Im Gegenteil, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass da jetzt, nachdem die Energiepreise lange Zeit der Haupttaktgeber der Inflation gewesen sind, dass jetzt so auch andere Bereiche stärker zum Preisauftrieb beitragen, seien es die Nahrungsmittel beispielsweise, die Industriegüter. Das muss man, glaube ich, genau im Auge behalten. Ich halte es immer noch für sehr wahrscheinlich, dass die Inflationsraten im Laufe des Jahres zurückgehen werden. Da spielen einfach auch technische Faktoren eine Rolle, die sogenannten Basiseffekte. Letztes Jahr hat man ja beispielsweise in Deutschland die Mehrwertsteuererhöhung, dann im Januar die hohe CO2-Belastung, auch im Januar. Das sind alles Faktoren, die sich in dieser Form ja nicht wiederholen werden. Aber wie gesagt, die Inflation wird uns leider, glaube ich, noch etwas länger begleiten, als uns allen das lieb ist. Und dementsprechend bedeutet das natürlich, dass auch die Notenbanken da jetzt viel stärker Acht geben müssen, nicht zu sehr hinter die Kurve zu fallen, wie es so schön heißt, also zu spät auf diese hohen Inflationsraten zu reagieren. Ich sage mal, man darf ja nicht vergessen, viele Notenbanken haben tatsächlich ja schon reagiert, aber das waren in erster Linie Zentralbanken eher aus den Schwellenländern. In den Industrieländern hat sich noch nicht so viel getan bei der Geldpolitik. Das wird sich jetzt ändern, gerade in den USA. Ich sage mal, da ist eigentlich absehbar, dass die Federal Reserve jetzt spätestens im zweiten Quartal, manche vermuten vielleicht schon im März jetzt das erste Mal, die Zinsen erhöhen wird. Bei uns in der Eurozone, da sieht es sicherlich noch ein bisschen anders aus. Also es sieht so aus, als ob sich hier die EZB da noch nicht so leicht von ihrer Geldpolitik abbringen wird. Aber wie gesagt, in anderen Ländern, USA, auch Großbritannien, Kanada, da werden die Zinsen erhöht werden.
Wo Sie über die EZB gesprochen haben, da hörte ich ein wenig Kritik raus.
Was heißt Kritik? Also, ich sag mal, im Nachhinein sind wir ja immer alle schlauer und ich glaube, die meisten hatten ja auch vermutet, so wie die EZB und die EZB-Volkswirte das ja auch immer kundgetan haben, dass die Inflation relativ schnell sich wieder Richtung 2% bewegen wird. Insofern, nein, ich kritisiere die EZB jetzt letztendlich nicht für ihre Prognose, weil damit befindet sie sich, glaube ich, in bester Gesellschaft. Sie muss natürlich so ein bisschen Obacht geben, wenn sie sich jetzt zu sehr, ich sag mal, aus dem Fenster lehnt und sagt, das ist alles nichts Nachhaltiges. Und wenn man dann möglicherweise feststellt im Frühjahr oder im Frühsommer, dass die Inflationsraten halt immer noch extrem hoch sind und nicht zurückgegangen sind, weil dann gerät sie natürlich immer mehr unter Zugzwang, hier an ihrer Geldpolitik etwas zu verändern. Und da muss sie möglicherweise auch stärker dann eingreifen und korrigieren, als das vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn sie möglicherweise frühzeitig angefangen hätte, hier die Zinspolitik zu verändern. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die Eurozone ist halt ein heterogenes Komplex an Staaten. Nicht jedes Land hat hohe Inflations- oder gleich hohe Inflationsraten. Und ein ganz wichtiger Faktor ist sicherlich auch das Thema der Staatsverschuldung. Und ja, wir wissen alle, das wird die EZB nie öffentlich sagen, aber wahrscheinlich nimmt sie schon Rücksicht mit ihrer Zinspolitik auch auf die hohe Verschuldung der Staaten.
Das heißt, die Geldpolitik der EZB, die Betonung liegt dann eher und hauptsächlich auf Politik.
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also, wie gesagt, es gibt ja eine Veränderung der Geldpolitik auch seitens der EZB. Das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, nämlich dieses große Ankaufprogramm, das PEP-Programm, das wird jetzt auslaufen, planmäßig Ende März. Dafür wird das kleinere APP nochmal ein bisschen modifiziert, erst einmal auch noch ein bisschen erweitert. Also, aber ich sage mal, im Unterschied zur amerikanischen Notenbank wird die Europäische Zentralbank eben immer noch relativ aktiv sein und weiter Staatsanleihen auch aufkaufen und eben aller Wahrscheinlichkeit eben auch nicht die Zinsen erhöhen. Und das ist halt der große Unterschied zu den USA und zur amerikanischen Geldpolitik.
Klingt so ein bisschen PEP, APP, linke Tasche, rechte Tasche. Die neue Regierung, also oder eine neue Regierung, hat ja normalerweise eine Schonfrist von 100 Tagen. Da halten sich die Medien dann auch so ein bisschen zurück, gucken das Ganze an und halten sich da mit der Kritik dann vielleicht ein bisschen zurück. Aber die neue Regierung, diese neue Regierung, sie hat gesagt, wir brauchen keine Schonfrist, wir sind sofort startklar. Was sind denn Ihre ersten Eindrücke zum Beispiel aus den Ressorts Wirtschaft und Finanzen?
Meine ersten Eindrücke sind eigentlich so, dass ich sage, klingt alles vernünftig, was von dort kommt. Also insbesondere, was aus dem Finanzministerium kommt. Herr Lindner, der beispielsweise gesagt hat, okay, also für mich ist erstmal hier Wachstum steht im Vordergrund und die europäischen Schuldenregeln, die kommen an zweiter Stelle. Nichtsdestotrotz will er ja die Schuldengrenzen ja auch langfristig einhalten. Und ich glaube auch, dass das gelingen kann und dass das auch der richtige Fokus ist, zu sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal sehen, dass ja das Wachstum wieder zurückkommt und wir von der Seite eben auch eine Chance haben, dann wieder höhere Steuereinnahmen zu generieren. Und wenn wir die dann haben, dann werden sich viele Probleme auch automatisch so ein bisschen negieren und wieder die richtige Richtung bewegen. Das heißt also, von der Richtung her wird das Ganze dann einen positiven Weg auch wieder einschlagen. Also ich finde, dass so die ersten Eindrücke, die man von der neuen deutschen Regierung hat, aus meiner Sicht durchaus positiv sind. Auf der anderen Seite, klar, so wirklich viel ist momentan ja auch noch gar nicht passiert. Erstmal gibt es viele Absichtserklärungen und das, was man alles tun möchte. Wie gut das Ganze dann umgesetzt werden wird, okay, da brauchen wir wahrscheinlich wirklich 100 Tage oder auch noch ein bisschen mehr Zeit, um das dann abschließend auch beurteilen zu können.
Aber trotzdem nochmal Thema Außenpolitik. Da haben wir auch viele Baustellen. China, USA, Russland, Afghanistan. Also ich beneide Annalena Baerbock nicht um ihren Job.
Nein, das Thema der Außenpolitik ist natürlich schon ein schwieriges Feld. Aber gut, sie hat sich das ja letztendlich auch selbst ausgesucht und möchte da ja auch mitreden. Und ich traue ihr auch dazu, dass sie da Deutschland gut vertreten wird und einen guten Job machen wird. Ich glaube, das ist in der ersten Zeit immer, dass man viel dazulernt und eine steile Lernkurve hat und dass man vielleicht nicht mit allen Dingen, die man zu Beginn macht, da hundertprozentig zufrieden ist und glücklich ist. Es ist ein schwieriges Umfeld, Sie haben es gesagt. Also wir haben viele Baustellen, Russland-Ukraine-Konflikt. In China wissen wir nicht genau, wie es weitergeht mit der Positionierung gegenüber Taiwan. Also insofern, Probleme gibt es da genügend. Auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, die Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die waren ja auch nie einfach. Also man tut immer so, als ob das jetzt alles super schwierig ist und nicht vergleichbar ist mit Dingen, die wir schon zu anderer Zeit gesehen haben. Das ist ja nicht der Fall. Das ist wie an der Börse. Da gucken wir auch immer auf die aktuellen Entwicklungen und sagen, meine Güte, was gibt es für viele Risiken? Was kann alles schiefgehen und vergessen dabei, dass das in den letzten 5, 10, 20, wahrscheinlich in den letzten 50 oder 100 Jahren fast auch jedes Jahr der Fall gewesen ist.
Dann schauen wir doch jetzt kurz gemeinsam an die Börse. Also Sie für uns, welche Strategie fahren Sie derzeit im Hause MM Warburg? Was bedeutet das alles für Ihre Investmententscheidungen?
Also wir sind ja mit einer sehr hohen Aktienquote aus dem Jahr 2021 gegangen und haben bisher an dieser Strategie auch noch keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen. Klar, die ersten Tage des Jahres waren jetzt nicht so toll von der Performance, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, wobei man ja auch da nochmal unterscheiden muss, die ersten Tage waren gut und jetzt ist quasi seit Mitte der letzten Woche, nachdem die FED da ihr letztes Sitzungsprotokoll veröffentlicht hat, so ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen, also insbesondere auf Indexebene sieht man das. Wir haben wieder eine relativ starke Branchenrotation. Das haben wir auch in den vergangenen 12 Monaten schon gehabt. Und das macht es letztendlich gerade auch für Vermögensverwalter und Anleger so schwierig, weil wir innerhalb kürzester Zeit so stark wechselnde Trends haben. Dann ist es auf einmal wieder wie im Moment, wenn die Zinsen stark steigen, dann leiden die Technologie- und die Growth-Aktien darunter besonders stark. Und wenn dann möglicherweise in einigen Wochen vielleicht doch die Inflationsraten etwas zurückgehen oder man den Eindruck hat, naja gut, da haben die Märkte jetzt genügend Zinssteigerungen erstmal eingepreist, dann kann das Ganze auch wieder sehr schnell in die andere Richtung gehen. Das heißt also, ich glaube, für Anleger macht es nach wie vor Sinn, eine sehr ausgewogene Strategie zu haben und auch ein sehr ausgewogenes Portfolio, eben nicht nur auf Wachstumstitel zu setzen alleine, sondern eben auch die sogenannten Value-Aktien und Value-Branchen nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich sag mal, wenn wir gucken, was jetzt in den vergangenen Tagen sich gut entwickelt hat, Banken beispielsweise, zum Teil so zyklische Industriewerte, Versicherungen, die sich wieder ein bisschen erholt haben, dann zeigt das also, dass man mit einem zu einseitig ausgerichteten Portfolio einfach zu starke Schwankungen hinnehmen muss als Anleger, die Volatilität zu groß ist. Das ist ja meistens Gift für viele Investoren, die dann sagen, ach Mensch, jetzt sind die Schwankungen wieder so groß und ich bin genau falsch positioniert, also am besten wieder raus und dann trifft man häufig ja die falsche Entscheidung zum falschen Zeitpunkt.
Der Chefvolkswirt von MM Warburg, Carsten Klude. Dankeschön und moin nach Hamburg.
Vielen Dank, Herr Groß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Börsenradio Network AG.